Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Das letzte Mal haben wir ja begonnen, uns mit den ersten wichtigen Zen-Meistern in China zu beschäftigen. Das war einmal Bodhidharma. Dort haben wir uns dann genauer seine Begegnung mit dem Kaiser Wu betrachtet. Wenn ihr euch noch erinnert, hat ja Bodhidharma auf die Frage des Kaisers, welchen Verdienst er denn mit der Gründung von so vielen buddhistischen Tempeln und Klöstern erworben hat, überhaupt keinen Verdienst. Das einzig Wesentliche ist die absolute Wahrheit. Der zweite wichtige Zen-Meister in dieser Linie war der sechste Patriarch, Huineng. Der hat in die ähnliche Richtung argumentiert. Als es um die Nachfolge des fünften Patriarchen ging und die Mönche eingeladen wurden, ihre spirituelle Verwirklichung in Form eines Verses niederzuschreiben, gab es die Konkurrenzsituation zwischen dem einen Mönch, der den stufenweisen Pfad beschrieben hat, indem er gesagt hat, also man muss immer den eigenen Spiegel vom Staub reinigen, und Huineng von der absoluten Wahrheit aus argumentiert hat, dass es gar keinen Spiegel und keinen Staub und niemanden gibt, der etwas zu reinigen hat. In der Tradition her ist er dann der sechste Patriarch geworden und sämtliche Zen-buddhistischen Linien, die sich danach dann entwickelt haben, basieren alle auf diesem Ansatz von Huineng. Wenn man sich diese Zeit ein Stück genauer anschaut, ich habe ja die Ausgrabungen von Duang erwähnt, wo also ganz viele Texte aus dieser Tang-Periode gefunden wurden und man dadurch ein viel differenzierteres Bild bekommen hat, dass es gar nicht so klar war, wer da jetzt wirklich der sechste Patriarch war, beziehungsweise dass es viele verschiedene Grüppchen offensichtlich gab. Diese klare Linie, so wie das im Zen propagiert wird, dass die historisch gesehen gar nicht so wirklich bestanden hat. Was ich heute zum Thema machen möchte, das ist der Ansatz, den auch D.T. Suzuki in seinen vielen Büchern immer wieder dargestellt hat. Und zwar ist das der Ansatz des wertfreien Zen. Ich möchte dazu eine Stelle von Suzuki vorlesen. Es gibt zwei interessante Aspekte bei dieser Stelle. Der eine Aspekt ist, dass diese Stelle aus einem Buch von Suzuki genommen ist, das er relativ am Ende seines Lebens geschrieben hat. Und zwar 1959 ist das Buch erschienen. Das Buch heißt Zen und die Kultur Japans. Das ist der deutsche Titel. Dieses Buch ist deswegen interessant, weil es 14 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg publiziert wurde. Suzuki hat die Möglichkeit gehabt, 14 Jahre über die japanischen Gräueltaten innerhalb des Zweiten Weltkriegs nachzudenken. Und er hat die Möglichkeit gehabt, auch die Perspektive des Zen und seinen Beitrag zu diesen Gräueltaten zu reflektieren. Insofern ist dieses Buch ganz interessant, weil es offensichtlich seinen geistigen Zustand manifestiert. Das heißt, was er daraus gelernt hat. Ich möchte eine Stelle vorlesen, die charakteristisch für sein Verständnis von Zen ist und die gleichzeitig auch sehr, sehr problematisch ist. Das Zen besitzt keine besondere Doktrin oder Philosophie, keinen Kanon von Begriffen und intellektuellen Formen. Es versucht nur, entsprechend dem ihm eigentümliche Methode der intuitiven Einsicht, den Menschen aus dem Gefängnis von Geburt und Tod zu befreien. Es ist daher außerordentlich flexibel und kann sich praktisch jeder Philosophie oder moralischen Disziplin, jedem politischen und ökonomischen System anpassen, sofern diese nicht mit seinen Methoden der intuitiven Einsicht in Widerstreit liegen. Dieses Zitat beschreibt Zen offensichtlich vollkommen losgelöst von allen Konzepten. Im Original, im Englischen, steht also Doktrin und Philosophy und Concepts or Intellectual Formulas. Das heißt, es ist so in irgendeiner Art luftleeren Raum, ohne irgendeinen konzeptuellen Bezug und ohne irgendeine ethische Grundlage.
Und er relativiert das dann nicht, was da steht hinterher? Ich meine, das ist ja nur eine Stelle jetzt.
Wenn man da weiterliest, kommt dann eine ziemliche Idealisierung von Militärherrschern in Japan. In dem Kontext schreibt er das. Und das ist dann, da wird es dann nochmal eine Zackenschärfe, finde ich. weil er das immerhin nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben hat. Er hat es nicht vor dem Zweiten Weltkrieg, sondern er hat es nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben und die ganzen Gräueltaten der japanischen Armee waren 1959 bekannt. Es gab ja Kriegsverbrecherprozesse. Wenn man es aus dieser absoluten Perspektive betrachtet, dann kann man natürlich sagen, es gibt keine Geschichte, die Ethik ist nicht wichtig. Und das Einzige, was zählt, ist der unmittelbare Moment, die unmittelbare Präsenz, das Einssein. Jetzt ist nur die Frage, hat dieser Ansatz in unserer bestehenden Gesellschaft oder in jedem gesellschaftlichen System, ist das wirklich ein Ansatz, der in dieser Art von Interpretation Sinn macht? Wenn wir dann wieder zurückgehen in die Geschichte, in die Tangzeit, dann finden wir ein interessantes Phänomen dort. Dort gab es genau das gleiche Problem. Das Problem hat sich dadurch geäußert, dass manche Zen-Meister dadurch aufgefallen sind, dass sie sämtliche Zeremonien abgelehnt haben, dass sie nicht mal einen Buddha mehr hatten, dass sie auch keine formale Praxis mehr übten, weil ja alles aus der absoluten Sicht eigentlich wurscht ist, Nonsens ist. Und das hat zu einer Diskussion geführt, also schon im 8. Jahrhundert. Da gab es einen berühmten Mönch, Wu Su hieß der, und der hat eine eigene Linie begründet, die dann ausgestorben ist. Seine Zeitgenossen haben ihn sehr, sehr stark kritisiert, weil er sämtliche Rituale, sämtliche Zeremonien und sämtliche Meditationspraxis abgelehnt hat. Wenn man jetzt den philosophischen Konnex sieht, dann ist ja das Konzept der absoluten Wahrheit aus dem Madhyamika von Nagarjuna, der aber zwei Wahrheiten beschreibt. Das heißt, zwei Aspekte einer Wahrheit. Einmal die relative Wahrheit, Upaya, das sind die Mittel, und die absolute Wahrheit. Der entscheidende Punkt, es sind zwei Aspekte ein und derselben Wahrheit. Und das, was offensichtlich dort im 8. Jahrhundert oder im 6., 7. Jahrhundert in China passiert ist, innerhalb des Zen, ist eine Verschiebung auf die absolute Ebene. Und damit ist die Spannung, dieser Spannungspol zwischen der relativen Ebene und der absoluten Ebene bei manchen Lehrern verloren gegangen. Das hat dann zu diesen extremen Missverständnissen geführt, dass die relative Ebene vernachlässigt wurde. Die umfasst also die Upaya, die geschickten Mittel, sämtliche Meditationspraxen als auch den ethischen Kontext. Und das ist wichtig, dass man sich in diesem Gefüge befindet. Und deswegen nannte sich ja dieser Ansatz von Nagarjuna der mittlere Weg. Und zwar mittler zwischen dem relativen Aspekt der Wahrheit und dem absoluten Aspekt der Wahrheit. Das, was dann passiert ist in manchen Zen-Schulen in China, ist, dass die das Gleichgewicht verloren haben und dass die diese absolute Sichtweise nur noch im Vordergrund sahen. Und das hat dazu geführt, dass dann von der Außenperspektive diese Richtungen gar nicht mehr als buddhistische Schulen wahrgenommen wurden. Wir sehen heute, sozusagen in dieser aktuellen spirituellen Szene, sehen wir genauso Ansätze, die ihr Hauptaugenmerk auf diesem absoluten Aspekt drauf haben. Die sagen dann auch ganz klar, ja, du brauchst nicht mehr meditieren, weil das ist ja eh schon alles da. Das hilft uns aber nicht konkret in der relativen Ebene mit unseren ganzen Verdunklungen umzugehen, mit unserer inneren Unruhe, mit unseren Verwirrungen. Und da merkt man, dass dieses Problem, was also vor 1200 Jahren aufgetaucht ist, also dieses Missinterpretation des Madhyamika oder des Ansatzes von Nagarjuna, dass sich das bis heute durchgezogen hat. Es gibt viele Geschichten, die werden immer wieder erzählt und die finden viele Leute einfach nett und super und bringt es genau auf den Punkt. Sie haben aber eine gewisse Gefährlichkeit. Wenn man nur diesen absoluten Perspektive sieht, dann verliert man den Rest. Eine meiner Lieblingsgeschichten zu dem Thema ist die von Basho und seinem Lehrer Nangaku. Der Basho war dafür bekannt, dass er sehr, sehr viel meditiert hat. Und irgendwann kam sein Lehrer vorbei und fragte ihn, was machst du da? Basho sagt, ich meditiere. Und daraufhin sagte der Lehrer, wozu meditierst du? Und daraufhin sagte der Basho, damit ich ein Buddha werde. Daraufhin nahm sein Lehrer einen Ziegelstein und fing an, auf dem herumzuschrubben. Basho war dann ein bisschen irritiert und fragte dann seinen Lehrer, okay, und was machst du da? Poliere einen Ziegelstein, damit es ein Spiegel wird. Daraufhin sagt der Basho, ja, aber das geht ja nicht. Du kannst ja nicht aus einem Ziegelstein einen Spiegel polieren. Wie soll denn das gehen? Daraufhin sagt sein Lehrer, ja, das ist wie bei deinem Sitzen. Du kannst auch nicht durch die Meditation zum Buddha werden. Das hat jetzt zwei Ebenen. Die eine Ebene ist das Konzept, was darunter liegt, ist, dass wir schon Buddha sind. Das heißt, die Buddha-Natur in uns haben. Und dieses krampfhafte, manipulative Getue, etwas anderes sein zu wollen, als wir sind, nicht zum Ziel führt. Auf der anderen Seite, wenn dieses Verständnis aber dazu führt, dass wir mit der spirituellen Praxis aufhören, so wie diese Geschichte manchmal interpretiert wird, dann kommen wir nirgends an. Obwohl wir die Buddha-Natur in uns haben, müssen wir regelmäßig üben. Das ist das Paradox. Das ist logisch gesehen nicht wirklich auflösbar. Weil wenn wir schon Buddha sind, brauchen wir nichts mehr tun, könnte man denken. Der entscheidende Punkt ist, dass die Tradition ganz klar beide Aspekte zusammenhält. Wenn man einen dieser Aspekte verliert, dann landet man irgendwo oder nicht in der Richtung, da wo es um den Buddhismus geht. Ein Lehrer von mir hat es mal so beschrieben, mit der Praxis ist so ähnlich wie wenn man auf Urlaub fährt und man ist 2 Wochen irgendwo gewesen und man kommt nach Hause, dann wird man feststellen, obwohl niemand in der Wohnung war oder im Haus war, es liegt wieder überall Staub. Wir müssen immer wieder auch auf der relativen Ebene Klarheit schaffen. Diese Dualität, die in der Geschichte von Hui Neng zwischen diesen beiden Ansätzen aufgebaut wird, auf der einen Seite zwischen diesem stufenweisen Entwickeln und auf der anderen Seite zwischen diesem plötzlichen oder absoluten Aspekt, diese Dualität ist auch wieder nur eine Konstruktion unseres Verstandes. In Wirklichkeit gehören beide Ebenen zusammen. Das ist der entscheidende Punkt. Das ist das spezifisch Buddhistische daran. Und wenn man das verliert, wenn man nur noch den absoluten Aspekt sieht, ohne irgendeinen ethischen Hintergrund, dann ist man auf sehr, sehr gefährlichem Terrain. Und das wird das Thema vom nächsten Mal sein. Suzuki hat, zumindest ist er im Westen in der Regel so interpretiert worden, dass er so eine Art wertfreies Zen propagiert hat, was unabhängig von Zeit und Raum und Kultur besteht.